Kannst du den noch näher ans Kreuz rutschen, den ersten? Mhm. Super. Dankeschön. Genau. So. Schön, dass ihr da seid. Hey, guten Morgen. Es gibt nachher ein Handout. So, kannst du noch mehr mitnehmen als jetzt? Nur von meinen Worten kannst du es nachlesen. Und ich möchte, obwohl schon viel gebetet wurde und eigentlich meine halbe Predigt bereits gehalten, noch mal kurz beten. Heiliger Geist, hilf mir, hilf uns, das zu hören und aufzunehmen, was der Vater im Himmel für uns heute vorbereitet hat. Danke, dass du da bist und dass du es bist, der jetzt wirkt und Herzen berührt. Meins und das jedes Anwesenden und auch jedes Menschen, der die Predigt später oder ja auf irgendeine Weise hören wird. Danke Gott dafür. Amen. Amen. Wer kennt den Film Der Zauberer von Oz? Es kommt ein Bild. Yay. Yeah. Ne? Judy Garland, die süße Judy Garland. Simone kennt die Lieder und singt sie dann. Ihr könnt nachher vielleicht das fortsetzen. Sie hat, es ist ein modernes Märchen, es ist ein Roman und der wurde verfilmt. Und wisst ihr noch, was der Löwe gebraucht hat für die Filmkenner? Was hat er gesucht? Mut, genau. Was hat die Vogelscheuche vermisst? Verstand, sehr gut. Die Trümperkinder mussten diesen Film schon ein paar Mal ertragen. Und unser Freund, den wir heute ein bisschen näher betrachten, der Blechmann, was fehlte dem? Kleiner Tipp. Wir sagen es alle zusammen. Das Herz. Genau. Richtig. Vielleicht hast du das Buch gelesen zum Film, weil der Film gibt nicht alles her, was man über den Blechmann wissen kann. Das ist ja lustig, der Drucker. Ah nee, der hat beidseitig gedruckt, Bernd. Da sind die geraden Seiten sind auch da. weiß jemand, wie der Blechmann ein Blechmann wurde? Okay, dann ist das du. Hat mein Skript gelesen. Okay. Der Blechmann war eigentlich ein ganz normaler Mann. Jetzt können wir das Bild wechseln zum Blechmann, bitte. Und der war von Beruf Holzfäller. Und er war verliebt. Verliebt in eine wunderhübsche junge Frau. Sie wollten heiraten, sobald sie genug Geld hätten, um sich ein Haus kaufen zu können. Die junge Frau arbeitete im Haushalt einer älteren Dame und die wollte auf gar keinen Fall ihre Arbeitskraft verlieren und hat sich, wir sind im Märchen, eine Hexe angeheuert, die Axt des Holzfällers mit einem Fluch belegen sollte. Als danach der Holzfäller gut gelaunt zur Arbeit ging und er dachte, ja Mann, je mehr ich arbeite, desto schneller kann ich meine Süße heiraten, ging er leidenschaftlich an sein Tageswerk, aber die Axt war verflucht, entglitt ihm und schnitt ihm ein Bein ab. Das war eine Katastrophe für ihn und so ging er, wir sind im Märchen, zum Blechschmied im Dorf. Und dieser Blechschmied machte ihm ein Bein aus Metall. Kein Problem. Der Holzfäller ging zurück an die Arbeit, er musste sich ein bisschen dran gewöhnen an das neue Bein und dann passierte das Unvermeidliche wieder, die Axt glitt weg und er hackte sich das andere Bein ab. Aber das war auch kein Problem, der Blechschmied kam, es gab ein zweites Bein aus Blech, dann hackte er sich den Arm ab. Also wir haben keine kleinen Kinder hier, oder? Es ist ein bisschen blutig heute Morgen, sorry. Märchen sind manchmal eigentlich FSK 18, also so in echt jetzt. Ne? So manche Märchen, boah, da denkst du, das liest deinem Kind doch lieber was aus der Bibel vor oder aus dem Neuen Testament. Genau. Das Alte heben wir uns für später auf. Genau. Ja, aber die Kreuzigung haben wir auch im Neuen. Also wir kommen nicht ohne aus. Und die Kinder mit der Realität des Lebens zu konfrontieren, ja, ist notwendig, brauche aber Weisheit. Okay, gut, wir waren beim Blechmann, dem ist also ständig die Axt ausgerutscht und am Ende hat er sich was abgehauen? Genau den? Kopf. Ja, den Kopf. Aber der Blechschmied kam glücklicherweise zufällig gerade da vorbei, nachdem das passiert war, und hat ihm dann auch einen Kopf gebaut. Der Holzfäller dachte, naja, was kann jetzt noch passieren? Aber es ist noch was passiert. Die Axt rutschte ein weiteres Mal ab und schnitt ihn mitten in den Rumpf in zwei Hälften. Und dabei verlor er sein Herz. Der Blechschmied kam, bildete ihm einen neuen Rumpf und sein neuer Körper glänzte in der Sonne. Und jetzt war er sogar richtig stolz auf seinen Zustand. Er konnte ja jetzt so hart und so lange arbeiten. Und jetzt war es auch schnurzegal, ob die Axt nochmal ausrutschte, weil war ja alles bereits aus Blech. Und so fuhr er fort, härter zu arbeiten und härter und effektiver als zuvor. Aber weil er kein Herz mehr hatte, verlor er seine Liebe und auch die Liebe für seine Verlobte. Er vergaß alle Träume und Pläne, die er jemals für sein Leben gehabt hatte. Und dann kam der Tag, wo noch eine weitere Schwierigkeit sich dazu gesellte, denn er fing an zu rosten. Aber das war auch kein Problem, weil da war dieses kleine Ölkännchen. Und er streckte sich danach aus. Eines Tages aber, ihr merkt, es wird immer schlimmer, aber gleich ist fertig, kam ein Regensturm. Und er konnte nicht schnell genug zum Ölkännchen eilen, um sich zu schützen. Und so stand er über ein Jahr lang im Feld, konnte sich nicht bewegen, weil der Rost alles bremste. Bis die kleine Dorothy vorbeikam. Judy Garland, die das Ölkännchen nahm, ihn befreite und dann haben die beiden ihre Reise fortgesetzt, um den Zauberer von Ost zu suchen, der scheinbar alle Probleme lösen konnte. Und so war er auf diesem Weg unterwegs und wollte sein Herz zurück, seine verlorene Liebe zurück. Ja, das ist ein Märchen. Man kann sich über die Schönheit der Geschichte streiten und auch über dieses drastische Transformieren durch amputierte Gliedmaßen und Sonstiges. Aber wenn wir uns den Blechmann angucken, haben wir eigentlich eine sehr passende Analogie für etwas, was uns allen schon passiert ist. Das Leben tut weh. Jeder von uns hat Dinge erlebt, die hässlich sind. Jeder von uns hat erlebt, wie die Axt des Lebens dich irgendwo verletzt, dich irgendwo getroffen hat. Für die einen ist es eine ganz, ganz große Katastrophe. Das eine große Trauma deines Lebens. Für andere ist es eine Kette von Ereignissen, wie bei dem Blechmann. Eins nach dem anderen. Du denkst, boah Mann, jetzt habe ich echt genug abgekriegt und jetzt muss doch mal Ruhe sein. Dann kommt der nächste Schicksalsschlag oder ein anderes Unrecht, eine Krankheitsdiagnose oder eine schmerzliche Situation in der Beziehung und die Axt schlägt wieder zu. Die Frage ist nicht, ob wir Schmerz erleben. Das Leben in dieser Welt bringt ihn mit sich. Die Frage ist stattdessen, wie gehe ich damit um? Wenn solche verletzenden Dinge geschehen, haben wir Entscheidungen zu treffen. Die Fragen, die sich stellen, lauten, wie reagiere ich? Wie schütze ich mein Herz? Wie schaffe ich es weiter zu funktionieren, ohne dass mich das innerlich zerreißt? Wie schütze ich und verteidige ich mich selbst, damit mir das bitte, bitte bloß nicht noch einmal passiert? Das Erlebte schmerzt uns so sehr und wir arbeiten mit dem Bereich unseres Gehirns, der für die Problemlösung verantwortlich ist. Wir versuchen zu überleben, durchs Leben zu kommen, zu vermeiden, dass wir wieder verletzt werden. Wir ziehen eine Trennlinie zu unseren Herzen, koppeln uns von dem Schmerz ab. Und das führt sehr oft auch dazu, dass wir uns von Gott und von Menschen zurückziehen. Wir verlieren unsere Träume, die wir hatten, unsere Vision für unser Leben und haben keine Hoffnung mehr. Die Bibel spricht sehr, sehr viel über das menschliche Herz. Als ich durch meine elektronische Bibel mit dem Suchbegriff Herz gescrollt bin, habe ich einen Haufen Ausdrücke gefunden. Die Bibel kennt das verzagte Herz, das verstockte Herz. Ein Herz, das zu etwas geneigt ist, ein Herz, das guter Dinge ist, ein ausgerichtetes Herz, ein einmütiges Herz, ein betrübtes Herz, ein reines Herz, ein geläutertes Herz, ein weises Herz, ein getreustes Herz, ein stumpfes Herz, ein verkehrtes Herz, ein gelassenes Herz, ein fröhliches Herz, ein stolzes Herz, ein festes Herz, ein ungläubiges Herz. Und da endet meine Liste. Es beschreibt die Bibel damit unseren inneren Zustand. Und drei Schriftstellen sind so die Kernbibelstellen für heute Morgen. Die erste steht in Sprüche 4. Mein Sohn oder meine Tochter, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu, spricht der Vater zum Sohn. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Die Axtschläge, der Zustand in dir drin, die Haltung, die du einnimmst, die Reaktionen, die Entscheidungen, die du daraufhin triffst, beeinflussen dein ganzes Leben. Dann gibt es in der Welt die Schlager und die Tipps von netten Menschen, die sagen, folge deinem Herzen. Wir als Pastoren sagen, nach langer Zeit selber Christ und viel erlebt mit anderen Leuten, auf gar keinen Fall! Mach das bloß nicht, das Coole ist, ich habe jetzt gefunden, wo das in der Bibel steht. Sprüche 28, 26 sagt das Wort Gottes, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wir würden sagen, ist ein Idiot, ist bescheuert, dem Wahnsinn nah, mach das bloß nicht. Unser Herz, wenn es synchron läuft mit Gott, unsere Emotionen, der innere Mensch, kannst du das schon. Könnt ihr zwei zusammen in die gleiche Richtung marschieren. Aber deine Gefühle sind so schnell ins Negative gedreht. Da ist so schnell Hass oder eine Wunde da. Und wenn du dann diesem negativen Gefühl folgst, kommst du an der Ecke raus, wo du eigentlich nicht hin willst. Jesus hat im Neuen Testament etwas über sich selber gesagt. Lukas 4, 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Hätte der Blechmann doch gewusst, dass er zu Jesus gehen muss, statt zum Zauberer von Oz. Der war ja eh nur fake, wenn du den Film kennst. Ne? War so ein Zwerg, der groß getan hat und da war nicht so viel dahinter. Und Jesus sagt, ich will die heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Ich will Gefangenen Befreiung verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wir haben zwei Möglichkeiten. Darum stehen hier zwei Stühle. Ich habe heute Morgen geschwind was Goldenes gesucht. Das Einzige, was ich in meinem Kleiderschrank gefunden habe, war das. Das ist jetzt so der Thron, den Gott für dich vorbereitet hat. Der Platz, den Jesus einlädt, wo er dich einlädt, Platz zu nehmen. So ein Stück, ein Ruheplatz für dich. Aber was wir meistens machen, ich nehme mal mein Skript mal mit, dann kann ich mich auch hinsetzen, sitzt da schließlich auch alle rum. Wir sitzen auf dem Stuhl unserer eigenen Wege. Ich habe gelernt, auch von anderen schlauen Leuten, dass die Menschen meistens drei Wege wählen, wie sie mit Schmerz umgehen, wenn man es ohne Gott macht. Der erste Weg ist der Griff nach dem Ölkännchen. Was ist das Ölkännchen? Das ist die schnelle Abhilfe, die schnelle Erleichterung. Wir haben die Begriffe zum Teil heute schon gehört. Sex, Drogen, Essen, Alkohol, enge Beziehung, die aber eigentlich schädlich ist, Streben nach Beförderung, Belohnung, irgendwas, was dir das Gefühl von Erleichterung verschafft. Wir versuchen, den Schmerz zu betäuben, in den Hintergrund zu schieben, während wir nach diesem Hilfsmittel greifen. Und die große Überschrift lautet Sucht. Vielleicht hast du schon gemerkt, ich habe es auch gemerkt, dass Schokolade nicht alle Situationen des Lebens erträglich machen kann. Kurz kommen da drei Endorphine vorbei, aber dann ist das Problem immer noch nicht gelöst. Und dann sitzt du da mit der leeren Packung, dem schlechten Gewissen und den vielen Kalorien. oder whatever, wenn das jetzt nicht dein Problem ist. Vielleicht hast du einen der anderen Wege gewählt. Die sind auch nicht besser. Die sieht man vielleicht nicht so leicht. Wir lenken uns ab, ist Weg Nummer 2. Verleugnung par excellence durch ständige Beschäftigung. Das sind die von uns, die getrieben sind, die nie aufhören zu arbeiten, zu wuseln, nicht innehalten. Das Radio läuft, der Fernseher läuft, das Handy ist immer in der Hand, ständig beschäftigt sein, immer innerlich in Bewegung, nicht zur Ruhe kommen, nicht still werden. Selbst deine stille Zeit mit Gott ist geprägt von Beschäftigung und ununterbrochenem Tun. Bibel lesen, Gebetsliste abarbeiten, aber bloß nicht still werden. Zur Ruhe kommen, weil was passiert dann? Dann sagt der Schmerz, hallo, klopf, klopf. Dann kommt die Erinnerung, dann kommen die Gedanken. Wir versuchen, den Schmerz dadurch loszuwerden, dass wir vergessen wollen, was passiert ist. Aber das Dumme ist, das funktioniert nicht. John Eldridge hat gesagt, Schmerz, den man lebendig begräbt, bleibt am Leben. Dritter Weg, wir meditieren über unseren Schmerz. Das sind die, die das Kopfkino in HD oder was gibt's, 4K, keine Ahnung, Bernd, was gibt's dann? 4K ist gut. Die das Kopfkino in größtmöglicher Auflösung, bestmöglicher Qualität ständig am Laufen haben. Die denken ständig darüber nach, was passiert ist, spielen das immer wieder durch und durchdenken die Dinge. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist Zynismus zum Beispiel. Beißender Spott, der andere Menschen und Gruppen kritisiert. Ergebnis kann auch sein eine Opfermentalität. Hass, Negativität, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, ein hartes Herz, spitze Worte. Oder war ich auch zu Hause und manchmal findet meine Zunge auch noch den hässlichen Weg dazu. Und ablenken, das kenne ich auch. Das Faszinierende, als ich so drüber nachdachte in der Vorbereitung, ist, einige Leute, die zur Methode 2 greifen, wisst ihr noch, welche das war? Ablenken, beschäftigen, verurteilen die, die Methode 1, welche war das? Sucht, gewählt haben. Weil sie haben ja kein Problem, ne? Die Meditierer, also die Zyniker, die halten die Personen von Methode 2 beschäftigt. Die spielen Spiele miteinander. Habe ich so drüber nachgedacht. Der eine ist so negativ, dass der mit Methode 2 so froh ist, sich damit abzulenken, zu versuchen, den in gute Laune zu versetzen, dass er nicht über seinen eigenen Schmerz nachdenken muss. Das ist so super. Ist doch jedem geholfen. Ein hässliches Netzwerk an Verwundungen können wir bauen. Spielen psychologische Spiele mit unseren ungesunden Schmerzreaktionen. Aber all das bringt uns nur in Probleme. Es beeinflusst unsere Fähigkeit zu vertrauen. Ich kann mich gut erinnern an den Tag oder an eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich werde keinem mehr vertrauen, schon gar keinem Christen. Das sind die Schlimmsten. Wo ich gedacht habe, ich werde nie wieder mein Kind irgendjemandem anvertrauen. Irgendwie, irgendwo, also es war jetzt nichts mit meinen Kindern passiert, aber ich habe gemerkt, mein Vertrauen war bei minus 100 angelangt, durch Verletzungen, durch Axtschläge, die ich erlebt habe, beziehungsweise durch meine Reaktion auf Verletzungen. Nähe zulassen zu Menschen und zu Gott? Mm-mm. Wie du dich selbst siehst, das war ja auch schon Thema, auch das wird beeinflusst. Und so haben die meisten von uns, vielleicht wir alle, eine Schmerztasche dabei. Und Ziel von heute Morgen, die Botschaft, die ich von Gott empfinde, ist, dass Gott dich einlädt, sie ihm diese Schmerztasche zu übergeben. Wenn wir stehen auf dem Feld wie der Blechmann, einsam verhärtet, festgefahren, dann lass mich dir sagen, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt den zweiten Stuhl. Der ist ganz nah beim Kreuz, er ist ganz nah bei Jesus. Und das heißt, hat damit zu tun, dass du verinnerlichst, wie Gott dich sieht. Gott sagt, ich liebe dich. Mir ist egal, was du gemacht hast. Ich weiß, was die Axt aus dir gebaut hat. Ich war dabei. Ich kenne deinen Schmerz. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Menschen dich ablehnen, wenn sie dich verspotten, dir ins Gesicht spucken, dir körperlich wehtun und dich im Stich lassen, obwohl sie vorher gesagt haben, sie sind deine besten Freunde und sie werden dich niemals verlassen. Niemand als Gott selbst kennt diesen Schmerz besser. Kein Mensch hat das Ausmaß an Ablehnung, Terror und Hölle erlebt wie Jesus Christus. Und er sagt, wegen dir, aus Liebe zu dir habe ich das gemacht und ich liebe dich. Und es ist scheißegal, was dir passiert ist und wo du heute stehst und wie du reagiert hast. Heute gebe ich dir die Möglichkeit, in meiner Liebe zu baden, das Blech abzulegen und dein Herz wiederzubekommen, was du hattest, als du auf diese Welt gesandt wurdest von Gott. Was wir noch mit dem Blechmann gemeinsam haben, da gibt es jemanden, nein, es ist nicht die böse Hexe des Ostens. Die Bibel nennt ihn den Teufel, den Menschenmörder, den Dieb, den Lügner, den Vater der Lüge. Es gibt jemanden, der gegen dich ist, der dich hasst, der das total cool findet, wenn du Weg 1, 2 oder 3 wählst. Ist ja fast wie bei, wie hieß der, Michael Schanze? 1, 2 oder 3, das Licht wird es zeigen, bist du dabei oder so ähnlich. Ne? Gibt es irgendjemand über 40 in diesem Raum? Das, okay, ja. Das war die Zeit, wo es noch 3 Programme gab. Ne? Das haben wir dann alle geguckt halt. Ne? Ja, richtig. Der Feind ist bösartig, aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Er kann nichts gegen dich ausrichten, es sei denn, du arbeitest mit ihm zusammen. Diese Verträge kann man kündigen, Leute. Ja. Verträge, die man mal geschlossen hat, wo man merkt, das war eine dumme Entscheidung, die kann man kündigen. Amen? Ja. Amen? Super. Hebräer 3 sagt, Vers 7, fange ich an zu lesen. Der Heilige Geist spricht, heute sollt ihr auf seine, damit ist Gott gemeint, Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Deshalb war ich zornig auf sie und sagte, ständig kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns an allem Anteil geben. Also das mit dem Beerdigen von Schmerz, mit dem Betäuben von Schmerz, mit Suchtreaktionen, mit dem Beschäftigen und mit dem Meditieren, das bringt uns nicht die Freiheit. Ich habe in einem Vortrag gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, vielleicht weiß das eine von euch, dass Müll, wenn man so Müll versucht, unter der Erde zu halten, oder Autoreifen insbesondere, dass das nicht funktioniert, dass das irgendwann wieder irgendwie nach oben auftaucht, sich hocharbeitet. Keine Ahnung. Also jedenfalls wissen wir, selbst wenn die Erdschicht drüber wäre, der Kram ist nicht weg. Vielleicht kennst du solche Haushalte auch in deinem Dorf oder früher, als ich meine Ausbildung gemacht habe, dann bin ich mit irgendeinem Amt, was war das denn für ein Amt, für eine Abteilung, irgendwas mit Umwelt. Dann sind wir auch zu den Leuten gefahren, die ihre Autos verrostend im Garten stehen haben und sowas. Also es gibt ja solche Orte. Und wenn du Glück hast, wohnst du nicht neben so jemandem. Und wenn du noch mehr Glück hast, hast du nicht so einen Garten. Es bringt nichts. Und das Tolle in Deutschland ist ja, Abfall kann entsorgt werden. Ich mag die Müllabfuhr, habe ich schon mal gesagt. Ich finde das total cool, wenn die kommen. Ich habe total Spaß. Manchmal drücke ich dem Typen 10er in die Hand. Einfach, weil ich mich so freue, dass sie meinen ganzen Scheiß da mitnehmen. Ich finde das super. Neulich war, ich weiß nicht warum, bei uns verschwinden manchmal Mülltonnen. Die haben eine besondere Anziehungskraft auf dem Müllwagen. Wir hatten den Nachbarn im Verdacht. Meinen großen Sohn habe ich rübergeschickt. Sie haben dann behauptet, sie hätten sie nicht. Ich habe ihnen nicht geglaubt, muss ich gestehen. Aber als dann die Tonne noch inzwischen zweimal geleert wurde, die es betraf, und sie nicht auftauchte, dachte ich, gut, diesmal haben sie wirklich nicht. Und das Tolle ist, du rufst da an und dann sagt die liebe Frau, ja, ohne Biotonne, das ist wirklich dumm. Sie kriegen eine neue. Das Tolle ist, jetzt habe ich eine saubere Biotonne. Also die Müllabfuhr ist herrlich. Ich mag die Müllabfuhr. Es ist doch, ich meine, stell dir vor, du musstest den ganzen Kram alleine verbrennen, entsorgen, wohin bringen. Das ist doch eine segensreiche Einrichtung. Da gibt's jemand, der ist da dafür zuständig. Cool. Es gibt jemanden, der ist da dafür zuständig. Für das blecherne Herz. Was du machen musst, ist halt zugeben, dass du ihn hast, den Müll. Die Tonne auf, die Erde weg, das Gebüsch zur Seite und zu sagen, da ist es. Das verletzte, kaputte, verhärtete Herz. Wenn du die Tiefe deines Traumas anerkennst, John Sanford hat gesagt, den Feuerball des Schmerzes umarmen lernst, kommst du aus diesem festgefahrenen Zustand heraus. Du gehst durch das Tal hindurch und gehst hinein durch die Tür der Hoffnung. Du musst nicht alles nochmal durchleben. Du musst nicht retraumatisiert werden. Du musst nicht das volle Ausmaß nochmal empfinden. Aber du musst ehrlich sein und ihm ins Auge sehen. Pflaster helfen da nicht. Steht in der Bibel. Hast du das schon gewusst? Wenn du also in Englisch, it works only in English. Blessed are the English people. Aber die Deutschen auch. Amen. Jeremia 6,14, da steht nämlich so, sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen. Alles gut, alles in Ordnung, sagen sie. Aber nichts steht gut, nichts ist in Ordnung. Und in Englisch, in der Message-Übersetzung steht dann, they put on Band-Aid. Band-Aid ist doch Pflaster, ne? Genau. Die kleben dann Pflaster drauf und sagen, es hat nichts passiert, alles gut. Mir geht's super, sagst du dann. Mit deinem Axtschaden. Manche haben ihre Tränen unterdrückt und ihre inneren Schreie. Und die ungeweinten Tränen vergiften dich. Die unterdrückten inneren Schreie machen was mit dir. Sie verändern dein Lebensgefühl, deine Beziehungen und auch, ob und wie du Gott erleben kannst. Aber das Gute ist, Gott bietet dir Heilung an. Die Zeit heilt alle Wunden, ist was? Eine große Lüge. Die einzige Art und Weise, wurde auch schon gesagt, wie wir innerlich wieder völlig unversehrt werden können, ist uns Gott anvertrauen. Es gibt wunderbare Helfer. Es gibt Menschen, die dir weiterhelfen. Therapeuten, Berater, Seelsorger, Psychiater. Aber sie alle können nicht, was nur der eine kann. Und ich bin, wie mein Mann das vorhin gesagt hat, auch zutiefst davon überzeugt. Am besten ist es, wenn du das Teil zurück zum Hersteller schickst, zur Reparatur. Der hat's gebaut, der weiß, wie es funktioniert, der kennt das System, hast du gesagt. Und der kann dir viel weiterhelfen und noch weit darüber hinaus, was Menschen tun können. In Offenbarung 7, Vers 17 lesen wir, das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jetzt sagst du, ja Iris, da geht es um den Himmel, sage ich, ja stimmt, aber was beten wir im Vater unser? Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also hat Gott auch ein Taschentuch schon jetzt in der Hand und ist bereit, dir deine Tränen abzuwischen. Was uns noch in Schmerz feststecken und rosten lässt, ist Unvergebenheit und Bitterkeit. Menschen zu verzeihen, zu vergeben, die einem wehgetan haben, ist nicht einfach. Eigentlich ist es in manchen Fällen emotional, menschlich, moralisch, verständlich unmöglich. Aber die gute Nachricht ist, dass was bei Menschen unmöglich ist, das kann Gott vollbringen. Und der Gott, der in dir lebt oder in dir leben möchte, kann dir dabei helfen, den Schalter umzulegen und die kraftvolle Entscheidung zu treffen, die beste, die du treffen kannst, zu deinen Gunsten. Ich vergebe, ich lasse los. Und damit gibst du die Akte, die Anklageschrift Gott in die Hand. Du musst nicht selbst Vollzieher der Gerechtigkeit sein. Es gibt einen, der sich darum kümmert. Und jeder erntet, was er gesät hat. Und wenn der Mensch Buße tut, erntet er das Gleiche, was du geerntet hast, Gnade. Und wenn nicht, wird er bezahlen für das, was er getan hat. Es gibt eine Antwort auf Unrecht und Gott ist die Antwort auf jedes Unrecht. Es heißt auch nicht, dass du das verharmlosen musst, was passiert ist. Oder dass du vertrauensvoll mit diesem Menschen jetzt irgendwie zusammen sein musst. Überhaupt nicht. Vergeben ist einfach die Entscheidung, den Groll, das Kopfkino, das dem Böses wünschen, den eigenen Schrei nach Gerechtigkeit, selbstgemachter Gerechtigkeit loszuwerden. Jemand sagte, Vergebung ist die Revolution der Liebe gegenüber der Ungerechtigkeit des Lebens. Schöner Satz, oder? Also mir hat er gefallen. Vergebung ist die Revolution der Liebe gegenüber der Ungerechtigkeit des Lebens. Manchmal müssen wir uns auch selber vergeben, weil wir denken, wie doof war ich denn? Hab mich selber reingeritten oder nehmen uns Dinge übel. Dein Weg in die Freiheit beginnt damit, dass du ehrlich wirst vor Gott. Das Coole ist, wisst ihr, die Wartezeiten bei den Therapeuten, die sind total lang. Also Leute, die mich fragen, ich meine, wir können ein Stück weit helfen und beten, aber manchmal, wenn dann jemand so intensiv was sucht und ich gebe ihm ein paar Adressen und dann sagt er mir, ich muss ein halbes Jahr warten auf einen Termin beim Psychologen, beim was auch immer, das ist total der Wahnsinn. Das Coole ist, Gott hat keine Warteliste. Der hat heute Sprechstunde, sonntags und mittwochs, wo die alle zu haben und der blöde Anrufbeantworter läuft oder was auch immer. Gott ist immer für dich da. Heute Nacht um 3, wenn du ihn brauchst. Seine Wartezeiten sind super kurz und er ist der beste Therapeut. Er sagt in Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist cool, ein neues Herz. Dann kannst du auch der Hexe des Ostens oder dem Feind in den Hintern treten, wenn er kommt und dich erinnert. Der Teufel ist der Schmerzflüsterer. Der inspiriert dich, die Gedanken nochmal zu denken. Die alte Schlange, die damals wie heute so gern mit der Umgebung verschmilzt und dich nicht merken lassen willst, woher die Inputs kommen, die da so vorbeischwirren. Unglaube, Hass, Bitterkeit, Selbstmitleid. War das Joyce Meyer, die gesagt hat, Selbstmitleid ist Ausheulen an der Schulter des Teufels? Ich weiß es nicht mehr. War aber jedenfalls ein ziemlich cool, krasses Zitat. Falsche Adresse. Ja, so viel mehr will ich euch gar nicht sagen. Ich würde jetzt gerne mit euch eine Zeit nehmen, wo wir beten. Ihr könnt am Platz bleiben und das Lobpreisteam kommt und unterstützt uns ein bisschen. Und ich lade uns ein, zu reagieren. Ich mache jetzt mal symbolisch für dich das, wozu Gott dich, glaube ich, einladen will. Er lädt dich ein, ganz nah zu ihm zu kommen, sein Herz der Liebe anzunehmen, zu umarmen und zu sagen, Gott, hier bin ich, die Blechfrau, der Blechmann. Ich weiß, dass es Dinge gibt in mir drin, die hart sind. Ich habe mich wiedergefunden in den Reaktionen der Selbsterlösung. Aber Gott, ich will das nicht. Ich will das nicht, Gott. Ich will deinen Weg wählen. Und Jesus, so nehme ich jetzt dein Herz der Liebe in den Arm. Und ich danke dir, dass du jetzt für mich da bist. Du hast es gesagt und ich nehme dich beim Wort. Ich will zerbrochene Herzen heilen, hast du gesagt. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jeden, der angesprochen ist, berührst. Ich bete, heile jedes Herz. Gib uns den Mut, ehrlich zu sein, unser Müll, dem Schrott, der Verletzung, dem Schlimmen, was war, ins Auge zu sehen. Heiliger Geist, bitte sag uns, wem wir vergeben sollten, gerade jetzt, ganz still an unserem Platz, in unseren Gedanken. Wir können jetzt hier sagen, ich vergebe der und der Person. Ich lasse das jetzt los. Ich will nicht, dass meine Zukunft von Vergangenem beherrscht wird, sondern ich will, Jesus, dass meine Zukunft von dir beherrscht wird, von deinem Segen, von deiner Liebe und von all dem Guten, das du für mich hast. Leg doch mal so als Ausdruck deines Glaubens eine Hand auf dein Herz, auf deine physische Seite. Herr, wir tun das als Ausdruck unseres Glaubens und wir erwarten, dass du uns heilst, dass du unseren inneren Menschen berührst. Herr, wir wollen weich sein. Wir wollen das fleischerne Herz, nicht das steinerne Teil. Wir wollen Liebe empfinden und Liebe empfangen können. Wir wollen starke Beziehungen bauen können zu dir und zu Menschen. Setz uns heute Morgen frei, Jesus, durch deinen Geist. Ich möchte euch als dritten Punkt erst ganz kurz noch eine Geschichte vorlesen. Und dann würde ich mich freuen, wenn Leute, die ministry-teammäßig geschult sind oder auch ihr, die ihr beim Soso-Intensivtraining wart, also alle, die da gerade so gut vorbereitet sind, für andere zu beten, wenn ein paar von euch kommen würden gleich und für Menschen beten, die das nehmen wollen. Ein Pastor aus Amerika, der Pastor der Gemeinde, wo unsere Tochter zu Hause war für ein halbes Jahr, erzählt in seinem Buch Frequency, da geht es darum, Gottes Stimme zu hören, von einer Vision, die er während einer Lobpreiszeit in einer Gemeinde erlebt hat. Widerfahren ist ihm das in den 90ern. Er war Pastor, es lief relativ gut, aber sie hatten gerade eine Krise hinter sich. Und er hatte zu Gott gebetet, zu ihm zu reden, und ein Stück Verzweiflung war einfach total stark in ihm drin. Er schreibt: In diesem inneren Bild dieser Vision war ich im Eingangsfoyer einer großen Banketthalle, dem Thronsaal Gottes. Am weit entfernten Ende des Raumes stand ein riesiger Thron und der Vater saß darauf. Es waren auch weitere Leute in diesem Saal und sie feierten fröhlich und beteten den Herrn gemeinsam an. Aber als ich eintrat, bat der Vater alle anderen, den Saal zu verlassen, sodass ich mit ihm ganz alleine war. Ich sah in dieser Vision, dass ich angezogen war wie ein römischer Soldat und sah aus, als sei ich gerade von der Schlacht zurückgekehrt. Ich hatte ein Schwert in der Hand und trug einen Helm auf dem Kopf. Ich hatte Schnitte und blutete. Ich war voller Staub, Dreck und Schweiß. Als alle anderen draußen waren, hatte ich einen freien Blick direkt auf den Vater. Wie läuft die Schlacht? Fragte er mich. Es ist heftig, sagte ich. Aber wir gewinnen. Er legte sein Zepter ab, nahm die schwere Krone von seinem Kopf und stand auf. Ich legte das Schwert hin und nahm den Helm ab. Dann winkte er mich zu sich und öffnete seine Arme weit. Ich lief vor und sprang in seine Arme. Es ist schön, dich zu sehen, mein Sohn, sagte er. Es ist auch schön, dich zu sehen, Papa, sagte ich. Und dann saß er wieder auf dem Thron und ich war immer noch bei ihm. Allerdings war ich plötzlich nicht mehr der erwachsene Mann und Soldat, sondern ich war ein Kind, ein kleiner Junge, vielleicht 3 oder 4 Jahre alt. Und ich saß auf dem Schoß meines Papas. Ganz ruhig und zufrieden. So wie es ein kleiner Junge bei einem guten Vater eben wäre. Ich hatte sogar in diesem Augenblick noch die Narben und Verletzungen, aber sie heilten in seiner Gegenwart. Er streichelte mit seinen Fingern über die Verletzungen und Narben und dann verschwanden sie. Ich schlief eine kleine Zeit in seinem Schoß und ruhte mich aus. Dann erwachte ich. Er küsste mich auf die Stirn und sagte zu mir: Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Danke, Papa, sagte ich. Dann war ich plötzlich wieder erwachsen, ein Soldat, und zog meinen Helm wieder an und ergriff mein Schwert. Die Türen des Ballsaals öffneten sich und alle Menschen kamen wieder herein. Der Vater hielt mir sein Zepter entgegen und sagte: Geh hin und sei stark. Ich erhob mein Schwert und verließ den Raum. Vielleicht ist es nicht die Vergangenheit, vielleicht ist es die Gegenwart oder die ganz alltägliche Mühsal. Und vielleicht warst du lange nicht mehr dort oder noch nie bei Gott dem Vater auf seinem Schoß. Vielleicht hast du die Worte noch nie gehört. Er sagt sie dir heute Morgen. Es ist schön, dich zu sehen, mein Kind. Wie läuft die Schlacht? Ich bin so stolz auf dich. Komm her. Lasst uns doch eine Zeit nehmen, wo wir beten. Und wenn das nicht betrifft, wenn du ein freies Herz hast, dann bete mit unseren Lieben einfach den Herrn zusammen an. Aber wenn du dir einen kurzen Segen, wir können keine Seelsorge-Sessions hier vorne machen, aber wir können kurz beten für dich und dich kurz segnen. Dann lass uns doch die Zeit nehmen und das tun. Und die Stühle sind auch da, also ich hoffe, dass den hier keiner benutzt. Aber du kannst dich gerne hier, wenn das gewünscht ist, bilden wir einfach eine Reihe. Setz dich mal ein paar Momente auf den Stuhl, nimm das Herz in den Arm und sag zu Gott, was du zu sagen hast. Und dann mach dem nächsten Platz. Das Herz ist immer noch bei dir und triff die Entscheidung. Gott, ich will, dass du mein Herz heilst. Kein Ölkännchen, keine Ablenkung, kein Kopfkino mehr. Keine Härte, kein Zynismus. Nicht die Sucht soll Erleichterung bringen, sondern du, Gott. Wirst du es perfekt schaffen? Vielleicht nicht. Ist das schlimm? Überhaupt gar nicht. Der Stuhl ist immer frei. Auch bei dir zu Hause. Er ist immer da. Er hat immer Sprechstunde und er freut sich, wenn du kommst. So, wer Ministerteam, so intensiv, wer von euch ist frei und würde beten? Stellt euch bitte hier vor der Bühne auf mit dem Gesicht zu den Menschen. Und wer Gebet möchte, wer den Stuhl einfach mal belegen möchte, ihr seid herzlich willkommen, das zu tun. Und wir beten Gott an in der Zeit für einen Moment.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.